erinnerte mich an das, was wir gestern Abend bereits betrachtet haben, anschließend aus der Predigt Bruder Brenhims, der vollkommene Glaube, und die Gedanken, die wir durchgenommen haben, weiterverfolgen und vervollständigen mit Gottes Hilfe, so dass wir im Glauben aufgebaut und dass alles Wanken und Schwanken aufhört und wir uns dessen bewusst werden, wozu Gott überhaupt geredet hat. Ich bin der Überzeugung, dass derselbe Glaube in uns entstehen muss, wie wir Gottes Wort gehört haben, wie in den Menschen, an die Gottes Wort ursprünglich erging. Und ich versuche mich manchmal in die Lage der Propheten zu versetzen, die durch die Inspiration des Heiligen Geistes Gottes Wort empfangen, wie sie empfunden haben mögen, was in ihnen vor sich ging und wie die Verbindung zu Gott hergestellt wurde durch das Reden Gottes. Nicht durch irgendetwas anderes. Die Verbindung von Gott zu den Menschen ist immer wieder durch sein Wort aufgenommen worden. Und diese Menschen sind gesegnet worden, nicht nur aus einer Theorie, sondern in der Praxis. Und heute früh, als ich meinen Kaffee zu mir nehmen wollte, kam mir der Gedanke von Aaron. Ihr wisst ja, im Alten Testament sind die Priester alle gesalbt worden. Aber die Salbung aller Priester war so allgemein. Aber der Aaron wurde außergewöhnlich gesalbt. Er wurde so gesalbt, dass das Öl in seinen Bart und bis in den Saum seines Gewandes hinunterging. Und ich sagte im Gebet zum Herrn, eine solche Salbung wünsche ich mir und eine solche Salbung wünsche ich uns allen. Nicht nur eine Salbung, die irgendwie ein wenig hier so vorgenommen wird, wie wir manchmal einander mit Öl salben, dafür genügt. Aber bei Aaron war das eine außergewöhnliche Sache. Denn er bildete den Ursprung, den Anfang dieser göttlichen Priesterschaft. Und wir wissen, als unser Herr gesalbt wurde, er wurde über alle Maßen gesalbt. Und wir, als die an ihn gläubig gewordenen, haben doch mit Recht, nicht als Bettler, sondern aufgrund unserer Kindschaft, unserer Gotteskindschaft, das Recht, gesalbt zu werden mit Heiligem Geist über alle Maßen. Ich möchte aus Hebräer 12 beginnen, und so viele Bibelstellen wie möglich lesen und dann zur Predigt Bruder Brenhims kommen. In Hebräer Kapitel 12, hier steht von Vers 22, ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten, und zu vielen Tausenden von Engeln zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Wir haben gestern von der Gemeinde des Herrn gesprochen und davon, dass Jesus gemäß Markus 10 darüber jubelte, dass die Namen derer, die er erlöst und gerufen hat, im Himmel angeschrieben sind. Und wir haben hier festgestellt, dass es wohl das einzige Mal war, wo er gejubelt hat im Geiste. Nämlich darüber, dass Menschen auf Erden waren, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind, denn dort ist unsere Heimat, unser Bürgerrecht, da gehören wir hin. Und dann haben wir aus der Predigt Bruder Brennhams vorgelesen von dem Glauben, von dem vollkommenen Glauben, der durch das vollkommene Wort Gottes bewirkt werden soll, um uns zum Anfang zurückzubringen. In Hebräer 4 lesen wir von Vers 2. Das Evangelium ist an uns ebenso gut ergangen wie an jene, aber jenen hat das Wort, das sie zu hören bekamen, nicht genützt, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt wurde. Wir dagegen, die wir zum Glauben gekommen sind, gehen in die Ruhe ein. Dieses Wort ist sehr ernst und wir kommen gleich zur Predigt Bruder Brennhams. Der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Und der lebendige, durch den Geist Gottes gewirkte Glaube muss die göttlichen Werke nach sich ziehen. Nicht deine und meine Werke, sondern die Werke dessen, der uns gesandt hat. Jesus sagte damals, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und er sagte, nicht ich bin es, der diese Werke tut, sondern der Vater, der in mir ist, tut seine Werke. Und das Gleiche muss in der Gemeinde des lebendigen Gottes sein. Wir wissen, die Menschen sahen damals den Herrn Jesus, den Propheten aus Galiläa, sie sahen Gott nicht. Denn Gott war in ihm verborgen. Und das Gleiche muss mit uns geschehen. Die Menschen sehen Jesus Christus nicht, aber er muss in dir und mir verborgen sein. Er darf aber nicht verborgen bleiben. Er muss sich offenbaren können, wie Gott, der in Christus verborgen war, sich geoffenbart hat. Und das ist dann lebendiger, von Gott gewirkter, in die Tat umgesetzter Glaube, der als lebendig vom Worte Gottes aus bezeichnet wird. Und nun kommen wir zu dem Wort aus dem Propheten Jesaja, dem 28. Kapitel, um den Anschluss von gestern zu haben. Hier steht in Jesaja 28 von Vers 16. Darum hat Gott der Herr so gesprochen. Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden. Das ist ein wunderbares Wort. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden. Dasselbe Wort hat Paulus in Römer Kapitel 9, wo er diese Dinge darlegt, erwähnt und uns gezeigt, was damit gemeint ist. Römer Kapitel 9 von Vers 32. Weil sie es nicht auf dem Glaubenswege, sondern es mit Werken haben erreichen wollen, da haben sie sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Auch dieses Wort müssen wir beherzigen. Der Stein ist für die einen kostbar und ist der Eckstein. Für die anderen der Stein des Anstoßes, über den sie stolpern und fallen. Für die anderen der Eckstein, dass die Gefallenen aufgerichtet und die Müden und Ermatteten neu gestärkt und im Glauben vorwärts gehen können. Paulus hat in Römer 9 in den Versen vorher schon betont, was er zum Ausdruck bringen wollte. Römer 9 von Vers 8. Das will sagen, nicht die leiblichen Kinder sind damit auch Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft Abrahams gerechnet. Die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Dass wir's ein für alle Mal begreifen könnten. Christus war der verheißene Messias. Es waren Verheißungen und Verheißungen seit 1. Mose 3, Vers 15. Und plötzlich wurden all diese Verheißungen Realität, indem das Wort Fleisch wurde und Gestalt annahm. Wir wissen, wenn wir in Galater 4 lesen, dass Jesus als dieser verheißene Sohn Abrahams hervorgehoben wurde. Aber auch wir alle, die wir durch den Glauben an ihn zu Söhnen Gottes geworden sind. Wir sind gemäß der Verheißung Söhne Abrahams, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist gezeugt worden sind. Und wenn wir die Sache irdisch betrachten wollten, dann könnten wir sagen, der gleiche Abraham, der den Ismael zeugte, hat auch Isaak gezeugt. Worin bestand der Unterschied? Doch darin, dass Gott für Isaak eine Verheißung gegeben hatte. Und mit dieser Verheißung hatte Gott seine Hand auf ihn gelegt. Und weil Gott seine Hand auf ihn gelegt hatte, war sein Leben in der Hand Gottes. Dasselbe ist doch mit uns allen. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, der wird doch auf die gleiche Weise hineingeboren. Ob die Menschen ungläubig oder gläubig, ob sie Heiden oder Juden oder wer sie sein mögen, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, der kommt in der gleichen Weise in oder auf diese Welt. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Erwählung Gottes durch die Verheißung, die er den Seinen gegeben hat. Und das wollen wir aus dem Worte Gottes hervorlesen. Römer 9 von Vers 11. Denn ehe sie geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten. Schon da wurde, damit Gottes Vorherbestimmung aus freier Wahl bestehen bliebe, abhängig nicht von Mensch, von Werken, sondern von dem Willen des Berufenden, der Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienstbar sein. Wie ja auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das waren und sind die Worte Gottes. Aufgrund des Vorherwissens hat Gott die Vorherbestimmung aus freier Wahl festlegen können. Und Paulus führt ja weiter aus von Vers 14, wer wohl Gott zur Rechenschaft ziehen könnte, um ihm zu sagen oder ihn zu fragen, was er tue. Hier wird die Verheißung betont und wir sind Kinder Gottes wie Isaak gemäß der Verheißung. Und weil wir Träger der göttlichen Verheißungen sind, werden wir sie am Ende unserer Laufbahn erleben und schauen. Und auch alle Verheißungen, die schon für die Zwischenzeit gegeben worden sind, werden wir im Glauben aufnehmen und auch erleben. Nicht nur für unseren Herrn, sondern auch als Johannes auftrat und gefragt wurde, wer er sei, da sprach er offen, wie wir es alle wissen, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wohl von Vers 20. Ich bin nicht Christus. Und sie fragten, wer bist du denn? Bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Und einige Verse später sagt er, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, bereitet den Weg des Herrn. Was war es? Gottes Verheißung, die auf ihn und seinen Dienst zutraf und gegeben wurde, fand ihre Erfüllung. Er kannte seinen Stand nicht nur im Reiche Gottes vom Abtasten und vom Gefühl her, sondern war gegründet auf dem Worte Gottes. Und ich wage zu sagen, dass Bruder Brenhim ja keinem die Antwort schuldig geblieben ist. Auch er hat oft genug die Bibelstellen, die sich auf seinen Dienst bezogen haben, erwähnt. Doch jetzt sind wir gefordert. Jetzt ist die Zeit an uns herangekommen, dass andere wussten, wo sie standen und was sie auszuführen hatten. Das freut uns. Und dafür sind wir Gott dankbar. Doch jetzt ist die Stunde für die Brautgemeinde gekommen, die ihr gegebenen Verheißungen zu empfangen. Und nicht nur das, sondern sie verwirklicht zu sehen. Und dazu wird Gott Gnade schenken. Wir haben ja gestern Abend schon diesen herrlichen Absatz vorgelesen aus der Predigt Vollkommener Glaube. Und ich werde dann vorlesen, was wir gestern noch nicht gelesen haben. Hier steht, wie wir heute Morgen sagten, versuchen wir, die Gemeinde dahin zu bekommen, dass wir wirklich die apostolischen Zeiten unter uns in Bewegung sehen könnten. Das war ihm vor Augen. Das ist die Verheißung für seinen Dienst gewesen, nämlich zurechtzubringen, wieder zu erstatten, in den rechten Stand zu versetzen und der Gemeinde das für diese Zeit bestimmte Wort zu offenbaren, damit sie ihren Glaubensstand einnehmen kann und die Verheißungen verwirklicht sehen wird. Und dann sagt er hier, danach hungern wir alle. Trifft das auf dich und auf mich zu. Danach hungern wir alle. Nämlich die Wiederholung der Apostelgeschichte in ihrem Ursprung, in ihrer Kraft, in ihrer Gottesoffenbarung mit allem, was dazu gehört, neu zu erleben, und zwar am Ende so, wie es am Anfang war. Danach hungern wir alle. Und nun gibt er die Verheißung und sagt, es liegt direkt vor der Tür. Wir sehen es, doch wir möchten noch mehr davon. Wir möchten solch einen Strom davon, dass es uns eine Hilfe ist und damit es durch uns zu anderen fließt. Wem Gott geholfen hat, dem hat er geholfen, damit durch ihn anderen geholfen werden kann. Und wenn Gott zu uns geredet hat, dann doch nur, um durch uns zu anderen reden zu können. Und wenn Gott uns begnadigt hat, dann doch zu dem Zweck, dass diese Gnade anderen angepriesen werden kann. Ich wollte eigentlich nicht sagen, was in einer Stadt auf meiner letzten Reise passierte. Und bis jetzt habe ich manches gesagt, aber das eine habe ich nicht gesagt, weder privat noch irgendwo. Aber wisst ihr, was auf einem Ort oder in einem Ort geschah? Der Mann war ein Mann des vollen Evangeliums und der hat die Bekanntgabe meiner zwei Versammlungen an dem Orte so gefügt nach direkt amerikanischem Muster. Kommt alle, bringt die Blinden, die Lahmen, die Krüppel, denn es kommt ein bevollmächtigter Gottesmann. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ich ging an den Ort genauso wie überall hin, hatte diese Bekanntgabe vorher nicht gesehen. Und als ich dort ankam, überreichte er mir diese Bekanntgabe und ich war natürlich ein wenig überrascht. Aber nun musste ich der Sache gerecht werden. Ich konnte nicht einfach anfangen, über irgendwelche Dinge zu sprechen, sondern musste tatsächlich Gott darum bitten, mir zu helfen, das rechte Wort zu geben, und was ich euch sage, stimmt. Im Handumdrehen nach der kurzen Predigt habe ich tatsächlich für diese Leute gebeten. Und es war wohl deshalb, weil dieser Mann eine solche Reklame gemacht hatte, dass die Menschen im Glauben gekommen sind. Und es kamen tatsächlich die Krüppel und die Blinden und die Lahmen und wer sie alle waren. Und ich weiß nicht, aber nach etwa einer Stunde hatte sich eine solche Volksmenge versammelt. Er hatte den Lautsprecher so gestellt, dass der Ort wohl, ja der halbe Ort wird's gehört haben, das darf man dort. Und ich schaute einmal nach rechts, ein gesamtes Polizeiaufgebot, denn Volksmengen hatten sich versammelt. Und ich sage euch, Gott hat Gebete erhört, hat geantwortet und hat geheilt. Wenn man aber einen Heilungsgottesdienst haben will, das habe ich doch festgestellt, dann muss man die Verkündigung dazu nutzen, um den Glauben durch das Wort Gottes in diesen Menschen aufzubauen. Und dann offenbart sich Gott und bestätigt sein Wort. Hier sagt Bruder Branham: Nun, dies sind wirklich tiefgehende Lektionen. Ich werde nur die Höhepunkte berühren, dann könnt ihr euch darin vertiefen. Beachtet, es ist etwas, das ihr besitzt. Keine Einbildung. Wenn ihr es tatsächlich habt, ist es genauso real für euch wie irgendetwas anderes. Es ist genauso Wirklichkeit, wie ihr wisst, dass ihr im Auto fahrt. Es ist genauso Wirklichkeit, wie ihr wisst, dass ihr in der Kapelle sitzt. Es ist genauso Wirklichkeit, wie ihr meine Stimme hört. Es ist eine Substanz, nicht eine Vorstellung, nicht ein Gefühl, sondern etwas, das ihr habt. Das sind Vergleiche, die jeder gut verstehen kann. Dazu braucht man nicht studiert zu sein, um zu wissen, dass man weiß, wenn man im Auto fährt, dass man im Auto fährt. Und wenn man in der Kapelle sitzt, dann sitzt man in der Kapelle. Und so hat Bruder Branham hier den Vergleich mit dem wahren Glauben aufzeigen wollen. Dass ihr nicht zu Hause seid und euch einbildet, dass ihr jetzt hier irgendwo sitzt oder in der Küche seid und meint, ihr fährt jetzt irgendwo auf der Autobahn, sondern dass die Gedanken und die Realität das bedeutet, dass das Wort mit der Wirklichkeit übereinstimmt, dass man nicht die Gedanken irgendwo loslässt und dann kommen sie irgendwo runter, sondern dass unsere Gedanken im Worte Gottes verankert, darin gegründet und dass unser Glaube und die Offenbarwerdung der Werke durch den Glauben auf demselben Platz sitzen, auf dem gleichen Stuhl. Und wenn das mit Gottes Hilfe geschehen kann, dann ist uns allen geholfen. Und wenn hier gesagt wird, dass es Realität ist. Es ist Realität, dass wir heute hier sind. Und genauso ist es Realität, dass Gott mit uns in dieser Zeit gesprochen hat. Und genauso ist es Realität, dass er sämtliche Verheißungen, die für diese Zeit bestimmt waren, geoffenbart hat. Stimmt's oder nicht? Ist das Realität? Dann muss diese göttliche Realität seines geoffenbarten Wortes die Wirkung, die dazu gehört, nach sich ziehen. Und dann muss geschehen, was er gesagt hat. Wir können uns unmöglich länger selber oder andere weiter vertrösten. Das geht nicht mehr. Wir müssen zu den Gottesdiensten kommen mit der Überzeugung in unserem Herzen, dass Gott sich offenbaren wird, wie er sich im Urchristentum geoffenbart hat. Das muss ein Bestandteil unseres Glaubens geworden sein. Und vielleicht werdet ihr sagen, ja, das habe ich schon einige Male versucht. Abraham, so haben wir es oft gehört, hat doch 25 Jahre lang geglaubt. Und als die Zeit erfüllt ward, da geschah es. Und wenn wir diese Jahre, die hinter uns liegen, geglaubt haben, dann haben wir damit keinen Fehler getan. Dann haben wir Gott geehrt. Und die Stunde der göttlichen Heimsuchung muss einfach kommen. Daran führt kein Weg vorbei, weil Gott es in seinem Worte so gesagt hat. Hier heißt es, er ist an Gott. Euer Glaube
ist an Gott, denn Gott ist das Wort. Euer Glaube ist an Gott, denn das Wort ist von Gott ausgegangen und hat uns wieder in Verbindung mit Gott gebracht. Wie oft habe ich schon betont, dass durch die wahre Verkündigung des Wortes Gottes doch die Verbindung von den Zuhörern nicht zum Prediger hergestellt wird, sondern zu Gott hergestellt wird. Wenn durch die Predigt die Verbindung zwischen Prediger und Hörern hergestellt wird, dann wird uns Hören und Sehen vergehen. Aber wenn durch die Verkündigung des Wortes Gottes, es ist ja nicht mein Wort, es ist doch Gottes Wort, und wenn es gepredigt wird, dann soll die Verbindung zu Gott hergestellt werden. Und aus dieser Verbindung mit Gott, durch sein Wort, geoffenbart durch den Heiligen Geist, muss die göttliche Dynamik herunterkommen und das Wort, das in unserem Herzen ist, bestätigen. Anders geht es nicht. Nun sagt Bruder Brenim weiter, der Glaube ist eine Substanz. Im Hebräerbrief stellen wir fest, was Glaube ist und was diejenigen taten, die Glauben hatten. Seht, oft haben Menschen heute Glauben und morgen haben sie ihn nicht. Und am nächsten Tag ist dies und jenes. Wenn Gott ihn jedoch einmal verankert hat und ihr es seht, dann wird euch nichts mehr davon abbringen. Wenn Gott diese Verankerung des Glaubens in seinem Worte durch den Heiligen Geist in deinem und in meinem Herzen getan hat, dann geht es nicht anders, als dass wir die Dinge, die uns verheißen wurden, auch erleben. Weiter sagt er hier, doch wenn ihr es habt, dann ist es das, was wir Glauben nennen. Ich möchte, dass ihr das jetzt begreift. Wir, die Gemeinde, müssen uns in der Kraft Gottes erheben. Nicht nur er, sondern er sagt ihr, wir, die Gemeinde, müssen uns in der Kraft Gottes erheben. Und ich wage zu sagen, dass die Kraft Gottes uns erheben wird und das Wort, das wir tragen, zur Verwirklichung und zur Realität werden lassen. Es heißt hier weiter, wir sind jetzt dem Ende so nahe. Oh, ich meine, die Gemeinde ist nun in der Verfassung, wo wir ihr ein wenig tiefere Dinge lehren, etwas von dem gemachten Glauben ausradieren und zu den wirklichen Dingen kommen können. Also das, was von uns aus als Glaube gemacht wurde, kann getrost beiseite getan werden. Gott will alle Ehre. Gott will das gesamte Werk getan haben in dir und in mir. Denn wir selbst sind ja das Werk Gottes. So lehrt es uns die Heilige Schrift. Und hier wird uns gesagt, wir, die Gemeinde, müssen uns in der Kraft Gottes erheben. Wir sind jetzt dem Ende so nahe. Das hat er damals gesagt. Und heute ist es Wirklichkeit. Heute könnte man sagen, dieses Wort ist erfüllt vor unseren Augen. Was vor 20 Jahren noch in der Zukunft war, das ist doch heute schon gegenwärtig. Das ist doch heute schon da. Und wir brauchen nicht länger zu warten. Er sagt hier weiter, wenn er es sagt, dann ist es erledigt. Wenn es auf solche Weise bewiesen wurde, gibt es kein Herumrätseln mehr. Es wird so sein, dann hört ihr es, als so spricht der Herr. Es geht über das menschliche Denken hinaus. Es reicht in den Gedankenbereich des Herrn hinein. Und gerade das benötigen wir, denn der Prophet Jesaja sagt, dass die Gedanken Gottes, so viel der Himmel höher ist als die Erde, höher sind als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Hier sollen wir aus unserem eigenen Gedankenbereich herausgenommen werden und in die Gesinnung Jesu, in das, was Gott verheißen hat, hineingefügt werden. Dann sagt er weiter, Gott gebraucht Menschen, nur Menschen. Gott gebraucht keine Maschinen, Gott gebraucht keine Gruppe von Menschen, Gott gebraucht keine Organisationen, Gott gebraucht immer Einzelne. Und diese Einzelnen sind wir als Glieder am Leibe Jesu Christi. Und niemand halte sich für so demütig, dass Gott ihn nicht segnen und mit hineinfügen kann. Sondern stellen wir unseren geistlichen Anspruch und kommen wir zu unserem Gott, so wie wir sind, im völligen Glauben, damit er sein Wort erfüllen kann. Weiter sagt er, denkt daran, sie hatten die Macht. Nur ein paar Tage zuvor hatte Jesus ihnen Macht gegeben, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuerwecken, um die Teufel auszutreiben. Sie hatten die Macht, aber nicht den Glauben, die Macht zu gebrauchen. Was Gott gesagt hat, nimmt er nie mehr zurück. Er gab die Vollmacht und hat sie der Gemeinde gelassen, mit allen Verheißungen, die er gegeben hat. Dann aber spricht er im Missionsbefehl, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Also, sie werden nur da offenbar werden können, wo der Glaube sie durch die Gnade Gottes als Realität sieht und annimmt. Solange sie nur als Verheißung verkündigt werden, bleiben sie als Wort bestehen. Wenn sie aber als Verheißung geglaubt werden, dann wird das Wort bestätigt und das Wort wird zur Realität und ist die Auslegung der Verheißung. Begreifen wir das? Bruder Brenim sagte, Gott ist sein eigener Ausleger. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Alle Dinge, die Gott gesagt hat, gingen in Erfüllung und niemand brauchte mehr zu deuten. Wenn wir in dieser Zeit das Wort Gottes von ganzem Herzen glauben können, dann wird Gott es bestätigen, weil er es zugesagt hat. Jetzt kommt der Punkt. Nachdem Bruder Brenim sagt, sie hatten die Macht, aber nicht den Glauben, die Macht zu gebrauchen. Da befindet sich die Branham-Kapelle, da befindet sich heute die Gemeinde, die Braut. Wir haben von Gott das Recht und die Befugnis, in seinem Auftrage sein Wort auszuführen und an seine Gesandten in seinem Namen zu handeln, und er hat die Verantwortung dafür übernommen. Mehr Verheißungen wird er nicht geben. Er hat ja schon genug gegeben. Wir haben es ja noch lange nicht erfüllt. Manchmal warten wir auf neue Verheißungen und haben die vielen alten Verheißungen noch gar nicht begriffen und in die Tat umgesetzt gesehen. Da befindet sich die Gemeinde, die Braut heute. Wir wissen genau, was Gott verheißen hat, und haben nicht den Glauben, um diese Verheißungen Gottes in die Tat umzusetzen. Und ich habe es oft auch betont, dass der Glaube eines Mose unwahrscheinlich geprüft wurde, als der Herr ihm sagte: Nimm den Stab, den du in deiner Hand hast, und gehe hin, schlage den Felsen, und ich werde Wasser aus dem Felsen hervorströmen lassen. Mose hätte doch Angst und Bange bekommen können und überlegen, wie soll eine solche Sache geschehen. Mose hatte nichts zu überlegen. Er hatte im Glaubensgehorsam zu gehen und den Stab zu nehmen und den Felsen zu schlagen, und musste aufpassen, dass das Wasser ihn nicht weggeschwemmt hat, denn es ist hervorgekommen mit großer Macht. Was war es? Nicht die verstandesmäßige Überlegung, sondern das Vertrauen auf Gott und auf Gottes Wort hat je und je die Verheißungen Realität werden lassen. Und ich meine, dass dazu das Wort des Herrn an uns in dieser Zeit ergangen ist. Nicht nur, um es zu hören und dann vielleicht darüber zu reden, sondern es zu hören, im Glauben aufzunehmen, in unserem Herzen zu bewegen und Gott zu vertrauen, dass er es erfüllen wird. Dann gibt Bruder Branham einen sonderbaren Vergleich. Ihr wisst ja, er war ein Jäger und hat Gewehre geliebt. Ich habe selber 47 Gewehre in seinem eigenen Raum gezählt. Und er gebraucht hier das Beispiel oder den Werdegang. Er sagt, ihr könnt die gesamte Technik eines Gewehrs beherrschen. Ihr könnt laden und alles machen. Und dann sagt er, aber ich muss das Gewehr abfeuern. Das Feuer muss das Pulver erreichen. Das Pulver hat die Kraft, aber es braucht das Feuer, damit es entzündet wird. Und so ist es. Das Pulver ist da. Es ist alles da. Und das Feuer Gottes ist da. Wir brauchen kein eigenes Feuer auf dem Altar anzuzünden. Gott hat genügend Feuer, um es über uns kommen zu lassen und es anzuzünden in deinem und in meinem Herzen. Und dann wird das Pulver erreicht und dann offenbart sich Gott in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit. Manches ist hier noch gesagt worden. Und hier auf der nächsten Seite steht: Könnt ihr euch vorstellen, dass Josua die Ältesten Israels zusammenrief und sagte: O Brüder, wir sind die Knechte des Herrn. Ich möchte, dass ihr den Herrn bittet, uns das Sonnenlicht noch etwas länger zu lassen, wenn es ihm recht ist, und uns die Sonne noch eine Weile hier zu behalten. Hier will er sagen, dass nicht durch den Rat oder die Bitte, die wir einander gegenüber zum Ausdruck bringen, etwas geschieht, sondern durch die Inspiration des Heiligen Geistes, die den Einzelnen trifft. Und das ist dann eine Sache zwischen Gott und dir, an der niemand anders mehr mitzuhelfen braucht. Hier in diesem Falle stellt uns Josua als Beispiel vor Augen. Und es heißt weiter, nein, er benötigte es. Und ohne Gebet, ohne irgendetwas, gebot er der Sonne, weil er sie benötigte. Er sprach, bleibe dort stehen. Ich brauche dich, ich stehe im Dienste des Herrn. Und die Bibel sagt, dass es vorher und nachher keinen solchen Tag gegeben hat, an dem Gott auf das Wort eines Menschen so gehört hätte. Was war es? Es war eine plötzliche Eingebung und er hatte gar keine Zeit, mit irgendjemanden darüber zu sprechen, sondern sprach direkt. Er hat seine Worte dahin adressiert, wohin sie gehen sollten. Und die Antwort ist auch herabgekommen, weil sie richtig adressiert waren. O, dass Gott mir und dir und uns allen doch diese tiefgehenden Lektionen, von denen Bruder Brenham eingangs sprach und sagte, wir wollen die tieferen Lektionen gemeinsam betrachten. Das sind hier die Lektionen, die wir heute betrachten können und unserem Gott aufs Neue vertrauen. Es heißt dann weiter, wenn ich die Sonne untergehen lasse, werden sie sich vereinigen und mir noch größere Schwierigkeiten bereiten. Stehe deshalb still und Mond, bleibe du stehen. Und dahinter sagt Bruder Brenham Amen. Und sie blieben 24 Stunden lang stehen. Was war es? Es war das Volk Gottes, das sich auf dem Wege befand, die Verheißung Gottes, die sie als Wort auf den Schultern der Priester in der Bundeslade getragen haben, in dem Lande der Verheißung verwirklicht zu sehen. Und sind wir in einer anderen Situation oder Lage? Was war damals? Gott hatte dem Abraham verheißen, und was er ihm verheißen hat, hat er eingelöst. Dann dem Mose, und was danach wieder eingelöst, immer wieder eingelöst. Das Volk Israel hatte doch in der Bundeslade dieses Wort Gottes mit der Zusage, ich werde euch das Land der Hethiter und Jebusiter, dieser sieben Völker, geben. Macht euch auf und geht hinüber. Und Josua wusste genau, was zu tun war. Keine Beratung. Er sagt, in 3 Tagen gehen wir hinüber. Und da kamen die Männer und haben das Wort auf ihre Schulter genommen, nämlich die Verheißung, die Gott durch den Mund Mose gegeben hatte. Und Gott schaute auf sein eigenes Wort herab, das sein Volk vor sich her trug. Und er konnte nicht anders, als den Weg zu bahnen. Und die Verwirklichung der Verheißung aus Gnaden zu schenken. Bis dahin war es ein Wort der Verheißung. Und dann wurde das Wort der Verheißung Realität. Sie betraten den Boden Und Gott hat es ihnen gemäß seiner Verheißung aus Gnaden geschenkt. Was soll mit dir und mit mir, was soll mit uns, mit dem gesamten Volke Gottes werden? Ich glaube daran, dass zur Zeit Josuas nicht eine einzige Auslegung dem Worte zugefügt wurde, sondern dass das Wort, das Gott dem Mose gegeben und für Israel kundgetan hatte, dieses Wort wurde in die Bundeslade getan und es gab keinen, der sie öffnen und etwas hinzufügen durfte. Und die Männer, die sie getragen haben, hatten nur die Aufgabe zu glauben und vorwärts zu gehen und nicht zu öffnen und hier und da rum zu kramen, sondern Gott zu vertrauen und im Glauben vorwärts zu gehen. Wenn ich jetzt sage, dass ich genauso davon überzeugt bin, dass wir nur eine einzige Aufgabe haben, nämlich das von Gott für die Gemeinde in dieser Zeit geoffenbarte Wort in unserem Herzen zu tragen und vorwärts zu gehen. Eine Auslegung und Deutung wird keinen ans Ziel bringen. Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Und wenn wir die Träger des Wortes, seine Verheißungen sind, dann werden wir es sein, die wir hinübergehen und die Erfüllung der göttlichen Verheißungen sehen werden mit unseren eigenen Augen. Einen anderen Weg Gottes kenne ich nicht. Einen anderen Weg Gottes gibt es nicht. Das ist der Weg des Herrn mit seinem Volke in dieser Zeit. Und diesen Weg wollen wir durch die Gnade unseres Gottes bis zu Ende gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Habt ihr heute alle begriffen, was Gott uns sagen wollte? Haben wir es verstanden, dass er doch jetzt mit uns redet und uns dahin bringen möchte, dass er mit uns vorwärts gehen kann? Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.